und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, den Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in den Namen des Herrn, Hosianna, in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.
Vielen Dank dir, Johannes. So, das war oder ist unser Predigttext heute Morgen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marc und ich darf heute mal wieder für uns predigen. Wie vorhin schon erwähnt worden ist und mittlerweile dürfte es wahrscheinlich jeder, außer die zu spät gekommen sind, mitbekommen haben, heute ist Palmsonntag. Und Palmsonntag ist in unserem christlichen Kalender der Tag, an dem die Osterwoche beginnt, die wir auch Karwoche oder Stille Woche nennen. Wir erinnern uns an diesem Tag heute daran, dass Jesus eingezogen ist nach Jerusalem und damit den Beginn seiner Leidenszeit, seiner Passionszeit begonnen hat, die darin gipfelte, dass er am Kreuz gestorben ist und die dann mit seiner Auferstehung, die wir an Ostern feiern, geendet ist. Aber dazu werden wir nächste Woche mehr hören. Heute geht es um Palmsonntag. Und ich möchte euch zu Beginn ein paar Fragen stellen. Ihr müsst nicht eure Hände heben, ihr dürft die einfach für euch selbst beantworten. Aber wer von euch fühlt sich manchmal oder vielleicht auch oft in seinem Leben fremdbestimmt? Wo hast du das Gefühl, dass du nicht das tust, was du eigentlich tun willst? Vielleicht auf der Arbeit, wo du die Wünsche und Anordnungen deines Chefs ausführen musst? Oder innerhalb deiner Familie, deren Anforderungen und Erwartungen du zu erfüllen hast? Vielleicht fühlst du dich fremdbestimmt, wenn du mal wieder einen Wutausbruch oder irgendeine andere Handlung in deinem Leben hast, die du eigentlich gar nicht haben willst, die so unkontrolliert aus dir herauskommt. Wo bist du getrieben von der Meinung anderer und dem, was sie über dich denken? Welche Erlebnisse oder Taten aus deiner Vergangenheit bestimmen immer noch deine Handlungen in der Gegenwart? Welche Ängste und Sorgen in deinem Leben schränken deine Entscheidungsfindung ein? Welche Sünden halten dich ab, das zu tun, was du eigentlich tun willst? Wem von euch fallen da Situationen oder Bereiche in seinem Leben ein, in denen du nicht mehr von jemandem oder etwas anderem fremdbestimmt sein willst? Ja, wenn das bei dir so ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Weil ich kenne jemanden, der diese Fremdbestimmtheit, der diese Bevormundung, der dich von dieser Gefangenschaft befreien kann. Und zwar meinen König, und den möchte ich dir heute Morgen vorstellen. Das ist mein König, zumindest eine Zeichnung von ihm. Wenn ich von meinem König spreche, dann spreche ich von Jesus Christus. Lasst uns ihn heute besser kennenlernen als unseren König. Wir wollen uns anschauen, was unser Predigttext, den Johannes uns vorgelesen hat, in dem Jesus wie ein König nach Jerusalem kommt, über ihn als unseren König sagt. Und was es für uns, was es für mich und was es für dich bedeutet, wenn Jesus mein bzw. dein König ist. Jesus möchte dein König sein und er will dich frei machen. Lass uns zuerst mal anschauen, was das Setting unserer Geschichte ist, die wir heute gelesen haben. Wir befinden uns vor den Toren Jerusalems in diesem Tal, das vom Ölberg hin zum Zionsberg, wo Jerusalem die Stadt ist. Und auf diesem Weg dort rüber, lesen wir, befindet sich Jesus. Auf dem Weg in die heilige Stadt des Volkes Israel, in die Stadt des Friedens, in die Stadt der Könige Israels, in die Stadt des Tempels des lebendigen Gottes. Dieses Prunkstück von einst der Israeliten Jerusalem ist aktuell aber nicht frei, sondern es ist unter römischer Herrschaft. Die Tage der großen Könige David, Salomo und so weiter sind vorbei und über dem jüdischen König herrscht ein römischer Statthalter des römischen Kaisers. Wir befinden uns in der Zeit vor dem Passafest, einem der großen drei Pilgerfeste der Juden zu der Zeit. Alle Juden aus der ganzen Welt sind zusammengekommen, um dieses Fest in Jerusalem zu feiern, das Passafest, wo sie die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter gefeiert haben. Sie haben sich erinnert, wie Gott sie auf wundersame Weise herausgeführt hat. Wie der Engel Gottes alle ägyptischen Erstgeborenen in einer Nacht getötet hat, damit der Pharao sie endlich ziehen ließ. Und wie ihre eigenen Erstgeborenen verschont wurden durch das Opfer eines Lammes, des Passalammes und dessen Blut, das sie an ihre Türpfosten gestrichen haben. Aber sie haben nicht nur diese vergangene Befreiung gefeiert, wenn sie Passa gefeiert haben, sondern sie haben auch voller Erwartung gefeiert. Sie haben erwartet oder gewartet auf den verheißenen Messias, den König aus dem Hause Davids, dessen Herrschaft nie enden wird. Sie erwarten dieses göttliche Passalamm, das ihre Schuld, die Schuld dieses Volkes ein für allemal hinfortnehmen wird und sie frei machen wird von dieser Gefangenschaft. Das Passafest, das sie gefeiert haben, ist also ein Fest nicht nur der Erinnerung, sondern auch der Vorfreude und der Erwartung. Und jedes Jahr, wo sie dieses Fest gefeiert haben, wurde diese Erwartung wieder neu geschürt, weil sie erwartet haben, dass dieses neue Passalamm, dass dieser König, dass dieser Messias zum Passafest kommen wird. Das war ihre Erwartung. Und auch in diesem Jahr ist diese Erwartung wieder da. Sie ist spürbar in dieser Vorfreude auf dieses Fest in Jerusalem. Und das Volk ist diese Fremdbestimmtheit. Soll ich wechseln? Dann musst du es mir geben. Das Volk ist diese Fremdbestimmtheit leid. Das Volk ist diese Fremdbestimmtheit leid. Ja, sie wollen befreit werden von dieser römischen Vorherrschaft. Sie erwarten den Messias, der sein Volk, der Israel, befreit. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung eines Volkes ist nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, wenn wir auch in die nahe oder nicht ganz so weit vergangene Geschichte zurückgucken, können wir das sehen. Wenn wir uns erinnern an zum Beispiel unser Land, an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg und wie das Volk sich nach einem Retter und Erlöser gesehnt hat, der diese Gebundenheit aus den Versailler Verträgen wegnimmt und das verlorene Land ihnen wieder zurückgibt. Und sie haben sich gesehnt nach jemandem, der sie davon frei macht. Wenn wir ins letzte Jahr schauen, ein bisschen übers große Wasser rüber in die USA und wie ein Volk sich mit einem Slogan hat gewinnen lassen, nämlich Make America Great Again. Weil sie sich danach gesehnt haben, unabhängig zu sein von dieser Gefangenschaft, dieser Abhängigkeit in wirtschaftlicher oder politischer Sicht von anderen Ländern, von anderen Nationen, Verbünden oder sonst wie. Und wie sie sich gesehnt haben nach militärischer Stärke, um diese Abhängigkeit zu demonstrieren. Und das Gleiche haben wir vor einer Woche gesehen in Russland. Ein Volk, das sich nach einem starken Mann sehnt, der sie befreit und schützt von dem Einfluss der bösen anderen, die ihr Leben schlecht machen. Und ich glaube, so ungefähr dürfen wir uns die Erwartung des Volkes damals vorstellen. Die Sehnsucht nach einem großen Retter, nach einem Erlöser, nach einem König aus dem Hause Davids, der dem Volk endlich diese ersehnte Freiheit verschafft. Nach dem Motto, make Jerusalem great again. Aber bevor ich euch weiter von diesem König, von meinem König erzähle, der dort eingezogen ist, lasst uns schauen, was ist ein König überhaupt? In Deutschland haben wir jetzt seit ziemlich genau 100 Jahren keinen König mehr. Und ich glaube, wir haben auch gar keine Vorstellung mehr davon, was ein König eigentlich ist. Wir sehen Könige, wir haben sie überall. In Geschichten, in Büchern, im Fernsehen. Aber was ist ein König? Was bedeutet es, einen König zu haben? In anderen Ländern um uns herum, in Europa, Großbritannien, Schweden, Spanien, gibt es noch Könige. Aber die haben nicht mehr viel gemeinsam mit dem, was so die biblische Vorstellung, das biblische Verständnis zu der damaligen Zeit eines Königs war. Die sind noch Repräsentanten ihres Landes. Aber was sind im biblischen Verständnis die Aufgaben, die Pflichten eines Königs? Wenn wir von dem König sprechen, was meinen wir dann eigentlich? Das Erste, was wir sehen, was ein König ausmacht, ist, dass er ein Stellvertreter Gottes ist. Zur damaligen Zeit war der König gleichzeitig auch der oberste Geistliche. Und es war auch bis nicht gar nicht so lange her, zum Beispiel in England noch der Fall, der König von England war der oberste Geistliche des Landes. Der König in der damaligen Zeit war aber noch mehr als nur der Stellvertreter Gottes und oberste Geistliche, er war der oberste Heerführer. Er hat dafür gesorgt, dass sein Volk, wenn es in Gefangenschaft war, befreit wurde. Und wenn es in Freiheit gelebt hat, hat er es geschützt, hat die Grenzen gesichert, hat möglichst die Grenzen erweitert. Er hat für Schutz im Inneren und nach außen gesorgt. Der König hatte die volle Regierungsgewalt. Was er entschieden hat, wurde gemacht. Der König war der oberste Gesetzgeber. Er hat entschieden, was richtig und falsch ist in diesem Land. Natürlich in Übereinstimmung mit Gott, dessen Stellvertreter er war. Und er war gleichzeitig der oberste Richter, der die Urteile gefällt hat, wenn jemand diese Gesetze, die er erlassen hat, übertreten hat. Das sind die Aufgaben eines Königs, sein Volk zu regieren, Gesetze zu erlassen, dafür zu sorgen, dass sie ausgeführt werden, sein Volk zu schützen und auch diejenigen, die nicht sich an die Gesetze halten, zu verurteilen. Aber er hat nicht nur Pflichten, sondern er hat auch Rechte, der König. Nämlich, er kann über jeden seiner Untertanen bestimmen. Wenn der König gesagt hat, geh du dorthin, dann musste die Person dorthin gehen. Wenn der gesagt hat, tu das, dann musste die das tun. Wenn er gesagt hat, du wirst ab sofort bei mir am Königshaus Dienst leisten, hatte die Person das zu tun. Und was er noch tun durfte, war, Abgaben einzufordern, Steuern einzufordern. Dafür, dass er sich um sein Volk kümmert, mussten sie ihm Tribut zahlen. Wenn wir uns einen König also anschauen, dann ist es eine Person, die in einem Staat alle Macht in sich vereint. Nicht so wie bei uns in Deutschland, wo wir vielleicht aus gutem Grund eine Gewaltenteilung haben, die herrscht hier nicht vor. Aber ein König ist mehr als nur diese Fülle seiner Macht. Wenn wir uns Könige anschauen, ich denke, ihr kennt es, dann geht von diesen Königen Faszination aus. Wenn wir uns Kinder angucken, die lieben Könige, die lieben Prinzen. Und wenn wir uns kleine Mädchen anschauen, welches kleine Mädchen will nicht gerne eine Prinzessin sein? Könige faszinieren uns, sie begeistern uns. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an die Hochzeit vom britischen Prinzen William erinnern, 2011, wo er seine Frau Kate Middleton geheiratet hat. Wie tausende Menschen in Westminster Abbey waren und diesen Traugottesdienst verfolgt haben. Wie mehrere hunderttausend Menschen die Straßen von London gesäumt haben und diesem Brautpaar zugejubelt haben, als sie in dieser königlichen Pferdekutsche vorbeigefahren sind. Und wie viele Millionen, so wie wir wahrscheinlich, an den Fernsehern saßen und dieses Spektakel verfolgt haben. Bei so einer königlichen Trauung oder auch bei so einer Thronbesteigung, wie wir es in unserer Geschichte lesen, da gilt immer das Gleiche. Alle wollen sehen, alle wollen dabei sein und alle sind fasziniert und begeistert und jubeln, zumindest die, die zu diesem Volk gehören, die jubeln ihrem König zu und sie freuen sich mit ihm. Könige und Prinzen und Königinnen und Prinzessinnen, die haben was Faszinierendes, die haben was Majestätisches und sie wecken in uns eine Sehnsucht, die ganz tief in uns drin ist. Nämlich nach einem König, der seine Macht nutzt, um uns zu befreien und für uns zu sorgen. Und wenn wir in die Welt gucken, dann wird diese Sehnsucht enttäuscht. Das ist, warum wir Gewaltenteilung haben in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, wie viele Könige in der Geschichte und auch heute noch in anderen Ländern grausame Despoten waren und sind, grausame Herrscher, voller Habgier und Willkür, denen es nur um sich selbst geht und die ihr Leben und ihre Macht leben auf Kosten ihrer Untertanen. Aber mein König, von dem ich euch heute erzählen will, der ist anders. Jesus ist anders. Und das ist das Erste, was wir heute in unserem Text lesen. Jesus, mein König, er ist sanftmütig und gerecht. Wir haben gelesen, wie Jesus seine Jünger losgeschickt hat, zwei von ihm und nach dem Esel Ausschau zu halten. Er hat gesagt, geht dorthin und da werdet ihr einen Esel finden, der ist angebunden, bindet den los. Und wenn sie euch fragen, warum bindet ihr den los, dann sollt ihr einfach nur sagen, der Herr braucht ihn und sie werden ihn euch mitschicken. Und genauso passiert es und sie bringen ihn diesem Esel mit diesem Fohlen, diesem Jungen, diesem Eselchen. Und Jesus nimmt dieses Eselchen und setzt sich darauf und reitet ein nach Jerusalem. Also Jesus kommt nicht mal auf einem Esel nach Jerusalem geritten, sondern auf einem Eselchen. Wenn wir uns das vorstellen, dann ist es ungefähr so, wie wenn Angela Merkel statt in ihrem Audi 8 in einem Dacia Logi vor das Kanzleramt fahren würde. Ja? Gut, der ist neu, der ist noch ungeritten, ist ein neuer Dacia, aber trotzdem, es ist kein Audi 8. Das Reittier eines Königs zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, war kein Esel, sondern es war ein Pferd, es war ein Schlachtross, es war ein größeres Tier, ein stärkeres Tier, ein schnelleres Tier, das dafür geschaffen war, im Kampf dabei zu sein. Aber warum schickt Jesus seine Jünger los, um einen Esel zu holen und nicht ein Pferd? Warum einen Esel? Jesus macht damit zwei Aussagen über sich selbst. Er sagt damit erstens, ich bin es, der Messias. Ja, wir lesen, dass hier in dieser Stelle Zacharja hat vor vielen hundert Jahren vorausgesagt, hat Jerusalem zugerufen, hat gesagt, freu dich, dein König, der Messias, er wird kommen. Und er wird kommen, er wird hereinreiten in diese Tore Jerusalems auf einem Esel, auf dem Fohlen eines Esels. Und Jesus macht nun das, was bisher noch irgendwie geheim war, wo er immer gesagt hat, wenn er Wunder getan hat, hey, erzähl das nicht weiter, lass es gut sein. Wir haben einen Switch in der Geschichte und Jesus macht es öffentlich und sagt, hey, ich bin der Messias, seht ihr es, die Prophezeiung erfüllt sich. Ich bin der, auf den ihr wartet, auf den ihr seit Jahrhunderten wartet an diesem Passafest. Und ich bin jetzt da, ich bin der Gesandte Gottes, ich bin Gottes Sohn. Aber er trifft damit noch eine zweite Aussage, indem er diesen Esel nutzt, um dort hineinzureiten. Denn er sagt, ich bin der König, auf den ihr wartet, aber ich bin kein Despot, wie ihr ihn kennt. So wie wir es lesen, Zacharja, ich bin sanftmütig und gerecht. Jesus sagt über sich selbst, ich bin ein König voller Erbarmen, voller Mitgefühl und voller Liebe. Im Gegensatz zu vielen anderen Herrschern, die ihre Herrschaft antreten, kommt Jesus nicht, um zu töten, sondern er gibt sein Lebensheft auf, er lässt sich töten für sein Volk. Er stirbt am Kreuz, um seine Königsherrschaft anzutreten. Er ist demütig, er ist sanftmütig und gerecht. Und deshalb möchte ich dir zusprechen, fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst haben vor deinem König, weil er ist sanftmütig und gerecht. Er ist für dich. Er hat es sich alles kosten lassen, damit er dein König sein kann. Und er hält dir seine Hand hin, damit du ihm als König folgen kannst. Jesus, mein König, er ist sanftmütig und gerecht. Und wir lesen in dieser Situation, wo die die Jünger ihm den Esel bringen, noch eine zweite Sache heraus, eine Aussage über meinen König. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Jesus, mein König, er ist unendlich würdig. Wir haben gelesen, dass die Jünger, die den Esel geholt haben, ihre Obergewänder ausgezogen haben und als Sattel auf diesen Rücken des Esels ausgebreitet haben. Wir haben gesehen, dass die Menschenmenge ihre Obergewänder ausgezogen hat, ihre Mäntel und auf den Dreck vor Jesus ausgebreitet haben als roten Teppich, dass sie Palmzweige abgehoben haben, ja, die königliche Pflanze, die verwendet wurde, wenn man dem König den Weg bereiten wollte. Und sie haben es vor Jesus ausgelegt. Und dieses Zeichen, dass sie ihre Obergewänder genommen hat, ist ein ganz besonderes, weil dieses Obergewand war das wichtigste Kleidungsstück. War so ungefähr das einzige Mal. Hat ein Obergewand und Untergewand. Wenn du dein Obergewand nicht mehr anhattest, hattest du nur noch dein Untergewand an. Ganz einfaches System. Und du besaßt auch nur ein Obergewand. Das normale Volk besaß ein Obergewand. Und du hast es außerdem, dass du es tagsüber getragen hast, um nicht in Unterwäsche vor den anderen zu stehen, war es in der Nacht extrem wichtig. Und gerade in dieser Pilgerzeit, zu diesem Passafest, es war nämlich deine Decke, dieser Mantel war deine Decke, die du dabei hattest. Wenn du bei irgendwelchen Leuten um Jerusalem rum im Stall geschlafen hast, um dich warm zu halten. Und sein Obergewand auszuziehen und vor jemanden in den Dreck zu legen, damit er mit seinem Esel darüber laufen kann, das war schon eine extrem ausdrucksstarke Handlung. Und was haben diese Menschen ausgedrückt? Sie haben ihre Freude ausgedrückt. Sie haben ihre Anerkennung der Majestät Jesu ausgedrückt. Sie haben gesagt, wir jubeln dir zu. Du bist unser König. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Und sie sagen damit, du bist würdig. Du bist so würdig. Du bist unser König, dass du alles von uns haben darfst. Du darfst alles von mir fordern. Sie haben erkannt, der König, der da kommt, der ist würdig. Und er ist so heilig, dass es nicht angemessen werde, dass sein Reittier im Dreck läuft. Ist dir bewusst, dass dein König so heilig ist? Dass er unendlich würdig ist? Was bist du bereit, für deinen König hinzugeben? Wenn er zu dir sagt, so wie er es zu dem Eselsbesitzer gesagt hat, der Herr braucht es. Und es dabei nicht um einen Esel geht, sondern um dein Auto, um dein Haus, um deinen Job, um dein Geld, um deinen Wohnort oder was dir sonst viel wert ist. Bist du bereit, es ihm zu geben, wenn er es von dir fordert? Wenn er sagt, ich brauche es von dir. Und bist du bereit, es ihm zu geben, voller Vertrauen auf ihn? Dass er dich nicht über den Tisch ziehen wird, dass er dir nicht was wegnimmt, sondern dass er dich belohnen wird dafür, dass du seiner Aufforderung nachkommst. Bist du bereit, dein letztes Hemd vor ihm in den Dreck zu legen, um dann nur noch in Unterhosen dazustehen vor den anderen? Oder ist dir das zu peinlich? Ist er es dir wert? Ist dieser König, der hereinkommt in dein Leben, ist er es dir wert? Achtest du ihn würdig? Stimmst du in diesen Jubel mit ein, den dieses Volk ihm entgegengebracht hat? In diese Begeisterung, die Israeliten, als ihr König eingezogen ist in ihre Stadt? Sie haben Jesus begrüßt mit einem Zitat aus Psalm 118. Und der Thorsten hat euch das vorhin schon vorgelesen. Und diese Verse haben das sogenannte Hallel gebildet. Das ist ein festes Gebet, ein festes Lob, das sie in der Passahzeit immer und immer und immer wieder gesungen und gebetet haben. Und sie haben gerufen, Hosianna, ja, im Hebräischen Hosianna, was so viel heißt, als David damals diesen Vers geschrieben hat, es kommt aus diesem Psalm, und da hatte es die Bedeutung, Hilf bitte, Herr. Hilf bitte, Herr. Aber was cool ist, im Laufe der Zeit, wo David diesen Psalm geschrieben hat, über die vielen Jahrhunderte, wo sie dieses Passafest gefeiert haben, hat sich eine Bedeutungsänderung ergeben dieser Worte. Und aus diesem Hilferuf ist ein Heilsruf geworden. Aus einem Hilf bitte Herr ist ein unsere Hilfe kommt, ein erwartungsvoller Ausruf geworden, dass Jesus, dass der Messias kommen wird, der verkündigt und verheißen ist. Und sie haben weiter Jesus zugerufen, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Sie haben diesen Heilsruf im Passa gerufen als einen Ausdruck der Freude, einerseits über die schon erlebte Befreiung aus Ägypten, sowie aus Gewissheit über dieses Eintreten der gegebenen Verheißung. Und jetzt an diesem Tag ist es nicht nur noch eine Gewissheit, dass diese Verheißung kommt, sondern aus diesem Heilsruf, unsere Hilfe wird kommen, ist ein, unsere Hilfe ist da geworden. Jesus Christus, der verheißene Messias, ist eingekehrt nach Jerusalem. Die Verheißung hat sich erfüllt und sie jubeln Jesus mit diesen prophetischen Worten aus Psalm 118 zu. Und sie feiern ihn als König. Und indem sie diese Worte ihm zusingen, bestätigen sie nochmal seine Königsherrschaft. Sie drücken in Wort und in Tat aus, dass er der Heilige, dass er der Alleinwürdige ist. Aber wie ihr wisst, innerhalb von ein paar Tagen hat diese Stimmung, dieser Jubel ziemlich umgeschlagen. Aus diesem Hosianna, unsere Hilfe ist da, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, ist ein kreuzige ihn geworden. Und warum ist diese Stimmung so umgeschlagen? Ich glaube, diese Stimmung ist umgeschlagen im Volk damals, weil ihre Erwartungen enttäuscht worden sind. Und das war, das passiert, weil ihre Vorstellungen falsch waren. Sie haben erwartet, dass der Messias kommt und sie von der römischen Herrschaft zu befreien. Aber Jesus kam nicht als Kriegsherr, um die Israeliten von der Vorherrschaft der Römer zu befreien, sondern er kam als Opferlamm, um durch seinen Tod die gesamte Menschheit von der Vorherrschaft der Sünde und ihrer Folgen, nämlich dem ewigen Tod, zu befreien. Aber das war nicht die Erwartung, die diese Volksmenge damals hatte. Und deshalb waren sie enttäuscht. Und deshalb hat sich ihre Stimmung so radikal geändert. Frag dich heute Morgen, wo bist du enttäuscht von deinem König? Wo bist du enttäuscht von Jesus? Wo hast du dich vielleicht von ihm abgewendet ein Stück weit? Oder begegnest ihm zumindest nicht in dem Maße, wie es ihm gebührt? Wo hast du falsche Vorstellungen, ein falsches Bild von deinem König und dem, was er für dich tun sollte? Vielleicht bist du enttäuscht, weil sich deine Hoffnung auf finanzielle Verbesserung oder vielleicht finanziellen Reichtum nicht erfüllt hat, seit du Jesus Christus nachfolgst und du noch genau auf demselben finanziellen Level bist wie damals. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du schon länger hier in der Gemeinde bist, aber du hast immer noch nicht den Partner fürs Leben gefunden. Vielleicht bist du enttäuscht, weil sich eben nicht alle deine Probleme, als du Christ geworden bist, sofort in Luft aufgelöst haben. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du für Dinge betest, die einfach nicht eintreffen. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du für jemanden, vielleicht für dich selbst, für jemand anderen, für Heilung gebetet hast. Und diese Person, du, bist nicht gesund geworden. Und dann noch vielleicht schlimmer, diese Person, für die du gebetet hast, ist trotz deiner Gebete gestorben. Aus welchem Grund auch immer du enttäuscht von Jesus bist, dann fang dich an zu fragen, ob du nicht vielleicht falsche Hoffnungen und Erwartungen an ihn hattest. Vielleicht hast du auf Dinge vertraut, die er dir niemals versprochen hat. Und ich möchte dich ermutigen, geh mit dieser Enttäuschung zu Jesus und frag ihn, wie es dazu kam, was falsch gelaufen ist, wo du vielleicht falsche Bilder und Vorstellungen von ihm hast. Und erinnere dich, dass er dein König ist, dass er für dich ist, dass er sanftmütig und gerecht ist und dass er würdig ist, egal ob du gerade enttäuscht bist von der Situation, in der du bist, oder ob du glücklich und zufrieden bist. Du brauchst nicht enttäuscht von Jesus zu sein. Weil er wird alles, was er dir verheißen und versprochen hat, wird er wahr machen. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt heute Morgen. Jesus, mein König, er ist der Sieger. Er ist der Allmächtige. Er ist der Unbezwingbare. Es gibt noch eine Stelle in der Bibel außerhalb der Evangelien, wo wir lesen, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Wir lesen es in allen vier Evangelien. Das ist eine der bestbezeugtesten, genauesten bezeugtesten Stellen der Bibel. Aber es gibt noch eine Stelle, wo Jesus einzieht als König nach Jerusalem. Aber diese Szene stellt sich ein bisschen anders dar. Ich lese das mal vor. Es ist in Offenbarung 19, Versen 11 bis 16. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und sein Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Wir lesen hier, wie Jesus Christus wiederkommen wird, als verherrlichter König und einzieht ins himmlische Jerusalem. Wie er kommt mit einem Pferd statt einem Esel. Wie er kommt mit Herrlichkeit statt Demut. Wie er kommt, um zu richten, statt gerichtet zu werden. Wie er kommt als König der Könige, als Herr der Herren, als Sieger über alles. Wie er kommt als derjenige, der seine Verheißungen wahrmacht. Wie er kommt als derjenige, der das, was er getan hat, als er nach Jerusalem reinging, um zu sterben am Kreuz für dich, um dich frei zu machen von aller Schuld, von aller Sünde, von der Macht des Todes, wie er das am Ende komplett machen wird, wo er es vollständigen wird, wo jetzt vielleicht noch nicht alles perfekt ist, aber dieser Tag wird kommen. Jesus, mein König, der Sanftmütige und Gerechte, der über allen Maßen Würdige und der siegreiche König, der wiederkommen wird. Der, der gekommen ist, um dich frei zu machen von der Herrschaft der Sünde, über deinem Leben und der dich kam, um dich frei zu machen von deiner Vergangenheit und der eines Tages wiederkommen wird in seiner ganzen Herrlichkeit und der diesen Sieg, den er schon errungen hat am Kreuz, offenbar machen wird, für alle sichtbar. Ist es nicht genial, einem König zu folgen, der größer und herrlicher und mächtiger ist als jeder andere? Das ist mein König.
The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him, but yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah.
Ja, das ist mein König und ich hoffe, es ist auch dein König. Und so wie das Passafest damals, ist auch beim Sonntag heute oder sollte es sein, ein Jubelfest über diesen König. Ein Fest der Erinnerung und der Vorfreude. Erinnerung, dass Jesus als König nach Jerusalem einzog, um diesen Leidensweg bis zum Ende zu gehen, um dich frei zu machen. Und voller Vorfreude, dass er eines Tages diese Befreiung vollkommen machen wird, wenn wir Jesus einziehen sehen als König ins himmlische Jerusalem und ihm dort zuzujubeln. Und ich möchte zwei Stellen, die wir heute schon mal gelesen haben, noch mal kurz vorlesen, nämlich Psalm 118, Vers 24, wo steht: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und in Zacharja 9,9, wo wir lesen: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Lasst uns diesem König gemeinsam zujubeln. Journey to Joy ist nicht zu Ende. Lasst uns diesem König mit Freude begegnen. Und ich möchte dich einladen, wenn er noch nicht dein König ist, aber du dich nach Befreiung, nach Freiheit sehnst und ihn heute zu deinem König machen möchtest, dann komm gleich, wenn wir nochmal gemeinsam ihm zusingen und zujubeln, komm zu unseren Betern, die hinten stehen werden, und rede und bete und mach Jesus zu deinem König. Und wenn du vielleicht enttäuscht von ihm bist in der einen oder anderen Hinsicht, komm zu jemandem und bete mit ihm. Bring das vor Jesus und sag: Hey, warum bin ich enttäuscht? Wo ist vielleicht was falsch von meinem Bild von dir? Oder wenn es dir schwerfällt, ihn als den zu achten, der ist, der über alles Würdige, wo es dir schwerfällt, Dinge hinzulegen vor ihm, komm zum Gebet und lass uns das gemeinsam tun. Aber vor allem, lasst uns diesen Gott gemeinsam feiern und ihm zujubeln. Lasst uns diese Freude erleben, dass unser König in unser Leben gekommen ist, um uns frei zu machen. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass wir uns heute voller Jubel und Freude erinnern dürfen, dass du diesen Weg nach Jerusalem gegangen bist. Dass du dich erniedrigt hast. Dass du einer von uns geworden bist, um alle von uns freizusetzen, Herr. Um uns von dieser Herrschaft der Sünde und des Todes in unserem Leben freizumachen. Und wir wollen dich preisen und loben, weil du der alleinwürdige König bist. Wir danken dir, dass du sanftmütig und gerecht bist, Herr. Und dass wir voller Freude zu dir kommen können und nicht in Angst und Sorge vor einem Despoten, Herr. Und ich danke dir, dass du der Sieger über alles bist, Herr, der alles unter seine Füße unterworfen hat, und dass wir eines Tages mit dir im himmlischen Jerusalem stehen werden, um dir zuzujubeln, um unsere Freude an dir zu haben, um all dieses Leid und diese Tränen, die wir hier noch erleben, dass sie vergessen sein werden, Herr. Ich danke dir, du bist mein König. Sei du unser König in jeder Facette unseres Lebens, Herr. Sei du gepriesen und geehrt und verherrlicht durch alles, was wir tun, Herr. Durch unseren Gesang, durch unsere Gemeinschaft, durch jedes unserer Worte, das wir heute und den Rest unseres Lebens sprechen werden. Sei du gepriesen als der wahre König unseres Lebens.